Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin euer Host. Heute nehmen wir euch mit auf eine richtig spannende Reise. Mein heutiger Gast ist ein alter Bekannter von mir, Jonathan Busch, 27 Jahre alt, inaktiver Bursch der WKSTV, Unitas München und Gründer von Buschis Likörmanufaktur. Stellt euch das mal vor, da ist jemand, der einerseits alle Höhen und Tiefen des Verbindungslebens erlebt hat, vom Kallgast in der guten alten Zeit bis zum Burschen, und der andererseits den Sprung ins Unternehmertum gewagt hat. Mit einer Idee, die am Anfang vielleicht einfach nur Spaß war und die jetzt ganz real in Flaschen gegossen auf dem Tisch steht. Unter anderem auch gerade bei uns. Heute reden wir darüber, wie das Aktivsein in München aussieht, was sich in den letzten 10 Jahren im Verbindungsleben verändert hat, warum man sich gerade heute für einen katholischen Verband entscheidet und wie aus einem Burschen ein Likörunternehmer wird. Und natürlich, es gibt auch etwas zu gewinnen, also bleib dran, es lohnt sich. Jonathan, schön, dass du da bist.
Ja, Jan, ich freue mich, dass wir es endlich geschafft haben. Wir hatten es ja schon lange avisiert. Und,
über ein Jahr mittlerweile, ne?
Ja, es ist schon lange her, dass wir das erste Mal drüber gesprochen haben.
Aber jetzt hat es geklappt.
Jetzt hat es endlich mal geklappt, dass wir auch zeitlich beide irgendwo die Möglichkeit haben.
Definitiv. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut. Bist ja auch ein Corpo, der auch mit meinem Bund befreundet ist, warst ja auch öfters auf Veranstaltungen von uns. Und es ist immer schön, dich zu sehen.
Auf jeden Fall.
Dann lass mal direkt einsteigen. Jonathan, wenn dich jemand auf einer Party fragt, wer bist du? Jonathan Busch als Mensch, nicht als Funktion oder Beruf, was antwortest du? Corpo.
Ja, also
im zweiten Satz.
Im zweiten Satz natürlich direkt erwähnt, um einfach klare Grenzen zu setzen. Ja, ich würde behaupten, ich bin einer von den Durchschnittlichen, die gerne unterm Radar laufen, nicht großes Tamtam drum machen, wer sie sind. Je weniger Leute mich kennen, desto mehr von denen, die mich kennen, kennen mich sehr gut. Und das ist einer so der wichtigen Punkte in meinem Leben.
Definitiv so. Die höfliche Zurückhaltung, genau. Die hast du gut drauf.
Ganz genau.
Kennst du das? Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in eurem Studentenwohnheim. Und dein Ehrenamt fühlt sich manchmal an wie ein Minenfeld aus Paragraphen, Spendenrecht und Finanzamt? Dann brauchst du Partner, die wissen, was sie tun. Genau dafür gibt es den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Den Partner von weit über 150 Wohnheimen, die wie deins mit Kooperationen verbunden sind. Der Verband für Studentenwohnheime in Bonn ist heute auch der Sponsor dieser Episode. Was bekommst du? Rechtssicherheit für Spenden, Verträge und Gemeinnützigkeit. Erleichterung im Alltag durch automatisierten Spendeneinzug, inklusive Spendenquittungen, Reporting und Haftungsschutz. Und Vertragsmuster, Cloudzugriff, Schulungen, direkte Ansprechpartner, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf Spendeneinnahmen. Du musst nichts erfinden. Du musst nur Bescheid wissen und sie den Rest machen lassen. Seit 72 Jahren der Verband für Studentenwohnheime mit Verbindung. Alle Infos findest du in den Shownotes und du hast den Kopf wieder frei fürs Wesentliche. Kannst du dich an den allerersten Moment erinnern, als du das Gefühl hattest, wow, jetzt bin ich in einer anderen Welt gelandet? Was war das für eine Situation? Was ging dir damals durch den Kopf, jetzt in der Corpo-Welt zu sein?
Ja, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Bin damals 2016 im Sommersemester nach München gezogen, mehr oder weniger von heute auf morgen in eine andere Welt geschmissen worden. Und kann mich daran erinnern, ich glaube, 2 Wochen, nachdem ich ADH eingezogen bin, stand die erste Kneipe, die Ankneipe, glaube ich, war es, stand an. Komplett andere Welt. Man kommt aus der Abi-Zeit, war wie in meinem Fall noch irgendwo ein bisschen unterwegs im Ausland und kommt dann von heute auf morgen, wird in so ein, ja, in eine andere Welt geschmissen. Das war schon was extrem Neues und etwas, wo man sich auch irgendwo dran gewöhnen musste.
Was war neu für dich?
Alles, das ganze Miteinander, der Umgang der alten Herren mit den neuen, der Umgang von den Burschen, die Sprache am Ende des Tages auch zwischen den noch Burschen und den Füchsen, die gerade irgendwo ADH unterwegs waren. Es war alles eine ganz, ganz neue Erfahrung.
Das stimmt.
Also wenn ich an meine Anfangszeit zurückdenke vor 150 Millionen Jahren, war auch einer der spannenden Punkte, die ich so für mich mitgenommen habe, war der Umgangston miteinander. Also dass man sich halt schon so auf eine sehr subtile akademische Art angeht, aber sich nicht direkt die Fresse poliert. Das fand ich halt auch damals relativ spannend, weil bei meinem ersten Bummeln auswärts, mein Fuchsmajor damals war ein ziemlicher Scherzkeks, der hat mich direkt in den Keller von Grünen Chor geschleppt. Und da habe ich dann auch mal, also es war eine völlig neue Erfahrung und Welt damals für mich. Und das hat mich bis heute positiv geprägt, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, Grüne Chor ist dann nochmal so irgendwo die Speerspitze von allem, was so ist. Also Unitas, ich glaube, das ist so jedem ein Begriff. Wir sind da jetzt nicht so die Extremen.
Aber wie ist es denn passiert, dass du beim UV eingetreten bist? Also, dass du nicht
eigentlich,
so, es gibt ja, ich will das nicht schmälern oder so, es gibt aber so viele Verbindungen halt in München, teilweise mit den riesengrößten Anwesen bis hin zur Etagenwohnung und der konstanten Verbindung, die es, glaube ich, in München auch gibt. Aber warum bist du genau da gelandet?
Zimmer, ja, oder? Also am Ende des Tages, wie so oft, ist es über Vitamin B gelaufen. Ich persönlich war zu der Zeit, als ich eine Wohnung gesucht habe in München selber im Ausland, war 20.000 Kilometer entfernt, sodass meine Eltern am Ende gesucht haben. Und
Neuseeland oder was?
Ja, genau, Neuseeland. Und
gut geraten.
Und meine Eltern haben über meine alte Deutschlehrerin eben die Verbindung nach München bekommen, weil der Sohn von ihr selbst in Nürnberg operiert ist und kannte eben einen der alten Herren in München und hat eben so die Verbindung hergestellt.
Na schön.
Genau, also der klassische mit Vitamin B, wer kennt wen und hat eine Wohnung gesucht.
Also war das rein zimmerorientiert und dann?
Ah klar, anfangs rein zimmerorientiert. Ich meine, am Ende des Tages, wer sagt nein zu einem Zimmer, was mich, glaube ich, damals 290 Euro warm gekostet hat im Monat in München.
Ja.
Beste Lage, ja, Schwabing, da sagst du nicht nein. Ja, das passiert nicht.
Hast du dann auch so mit der Bohème dort abgehangen dann?
Nee, das nicht. Aber das ist halt so. Also jeder, der da Nein sagen würde oder Nein sagt, ist am Ende des Tages selbst schuld und irgendwo ein bisschen vielleicht gegen eine Wand zu viel gelaufen.
Wie ist München so als Corpo?
Also als Corpo München mega. Also es ist aufgrund der Tatsache, dass München einfach eine der größten Städte Deutschlands ist, sind da natürlich auch die ganzen Verbindungen viele ansässig und schön auch breit gestreut, sodass man auf jeden Fall, gerade wenn man Lust hat, irgendwie mal bummeln zu gehen, abends einfach rausgeht, sich zwei Burschen mitnimmt, wenn man noch Fuchs ist oder den Mitbewohner mitnimmt.
Wo seid ihr mal hin bummeln gewesen?
Ja, es gab so die Klassiker, wo man am Ende des Tages hingegangen ist. Es gibt immer noch das Oasenhaus in München direkt neben der Uni. Da sind direkt vier Verbindungen ansässig. Das heißt, eine von denen ist immer da und macht die Tür auf und hat irgendwo eine Veranstaltung da. Ja, oder man ist halt Richtung, was ist es, Münchner Freiheit gelaufen, die Balken, auch immer ein gern gesehenes Ziel, wenn man mal gesagt hat, okay, heute mal nicht unbedingt nur Bier, sondern wenn man sagt, okay, komm, heute mal richtig.
Das heißt die Dopatensis, ne, oder?
Boah, ich glaube schon, ja, aber wichtig ist bei denen gibt es halt nur Schnaps.
Ja, die... Ja. Die Balten-Verbindungen haben auch einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen. Das ist, ich mag die Jungs, also diesen Bezug halt zu dieser alten, verlorenen Heimat. Finde ich cool. Also,
vor allem, wenn man einmal mit denen wirklich auf einem Level unterwegs ist, können die echt, also was heißt schwierig sein, aber können eher in die verschlossene Richtung gehen. Wenn man aber einmal den Bezug zu denen gefunden hat, dann ist es super entspannt und super umgänglich mit denen und macht echt Riesenfreude.
Ja, ich habe da auch so meine Erfahrung gehabt mit einem Baltenchor. Ich sag jetzt nicht die Stadt. Das war auch lustig. Da war ich, glaube ich, um 14 Uhr schon ausgenockt. Dann bin ich um 18 Uhr wieder wach geworden. Dann habe ich gesehen, dass meine Anzugsschuhe ausgezogen waren und mit Bier aufgefüllt waren. Die konnte ich auch eine Woche später wegschmeißen, weil die voll Schimmel dann waren. Das war ein geiler Abend auf jeden Fall. Ich habe ein paar Anläufe gebraucht, bis ich wieder runtergehen konnte, aber um 6 Uhr morgens habe ich mit den Rest der Leute dann wieder an der Theke gestanden.
Ja.
Also, auch gut.
Braucht manchmal ein bisschen.
Definitiv, absolut. Aber ist denn auch so das Problem bei euch? Also ich meine, München ist riesig, da sind viele Verbindungen. Ist das so wie Berlin? Ist das so, dass da irgendwie das halbe Universum erstmal durchschritten werden muss, bis man eine andere Verbindung findet? Außer wenn man sich irgendwie so im Cluster bewegt? Oder ist das wirklich so in München, man kann sich einfach auf den Weg machen und hat direkt so 20 Verbindungen in im Umkreis?
Also man hat schon, klar, es ist immer noch ein Stück, München ist eine Riesenstadt so. Aber die Verbindungen sind schon sehr, sehr konzentriert auf den Innenstadtkern. Klar, man hat immer noch mal so 2, 3 Ausreißer, die dann Richtung Freimann oder sowas raus sind, die dann wirklich echt, echt abgeschlagen sind. Da geht man dann aber auch nur hin, wenn man weiß, okay, die haben eine Veranstaltung, die haben eine Ankneipe, die haben eine Abkneipe. Und man ist eingeladen oder sowas oder ist mal wieder irgendwelches Couleur gut geklaut worden und man muss es halt
sichergestellt worden.
Sichergestellt, Entschuldigung.
Und das ist ein Unterschied.
Und man muss es wieder auspauken. Aber ansonsten wirklich alles zentral irgendwo in der Innenstadt und alles innerhalb von einer Viertelstunde kommt man eigentlich immer zu einer nächsten Verbindung.
Und welches ist so die, also eine Verbindung, wo du sagst, die haben echt einen coolen Ruf, ist geil, dorthin zu bummeln?
Ja, es gibt viele. Kommt halt immer drauf an, am Ende des Tages, wen kennst du gerade, der ADH wohnt, ja, und wie ist so der grundsätzliche Ruf und wie agierst du, wenn die bei dir, ja, bummeln kommen, ja. Daher, das ist immer so eine von den wichtigen Punkten. Ich meine, wenn du freundlich zu denen bist und die reinlässt und wirklich auf entspannt bist, dann hast du bei den anderen Verbindungen auch immer eine gute Zeit und bist auch immer ein gern gesehener Gast, ja, der auch dann nicht irgendwie blöd an der Tür abgewiesen wird oder sondern auch ganz entspannt gerne dann auch einmal reinkommen darf, ohne dass es da große Probleme gibt.
Ja, und wer?
Ja, also wir sind immer gern zum Oasenhaus gegangen, einfach weil wir wussten, okay, eine der Verbindungen ist immer da, ja, die machen, mit denen haben wir uns auch super verstanden, auch eine katholische Verbindung. Sodass wir da auch irgendwo auf einer Wellenlänge waren. In meinem Fall war es auch tatsächlich die Balten. Einfach weil ich mit einem von denen das Studium zusammen gemacht habe. Von daher, das waren immer so für mich, wenn ich bummeln gegangen bin, die beiden ja, ersten Anlaufspunkte, wo ich gesagt habe, okay, da kriegen wir eigentlich immer irgendwas zu trinken, ohne dass wir da Probleme haben.
Feuerzangenbowle, Klassiker, legendär. Aber dieses Jahr wird's besser. Denn statt billigen Grog gibt's JJ's Manöverschluck. Dominikanische Republik, Venezuela und Porto. Feinster Rum mit einem Hauch Portwein. Fruchtig, rund, stark. Genau wie die Runde ums Feuer. Also Zuckerhut an, Rum ins Glas und auf die schöne alte Zeit. JJ's Manöverschluck, der offizielle Begleiter für Feuerzangenbowle mit Stil. Jetzt online bestellen. Alle Infos in den Shownotes.
Was hast du studiert?
Ich habe es versucht, fairerweise. war Bauingenieurwesen. Ja, und habe dann nach dem, ich glaube, 3. Semester irgendwann für mich entschieden, okay, das ganze Konzept hinterm, also Design und alles immer noch irgendwo voll mein Thema, spiegelt sich auch immer noch heute wieder. Aber der ganze, ja, Teil dahinter, sei es die Berechnungen, sei es ins Detail gehen, das war einfach irgendwo für mich dann doch nicht das Richtige, sodass ich dann halt einfach da gesagt habe, okay, muss jetzt hier einen Cut machen, weil sonst werde ich in meinem Leben einfach irgendwo vielleicht nicht mehr so glücklich, wie es jetzt hätte sein.
Ja, absolut. Ich meine, das ist ja auch Sache, das muss man auch erstmal checken. Es gibt ja viele, die studieren, so Studiengänge wie Jura oder Medizin, weil sie halt bei den Nachbarn immer gesehen haben mit dem Auto und dem großen Haus. Dann studiere ich das, dann verdiene ich Kohle, aber genau. Man merkt halt so, das ist ja nicht, also irgendwann kommt man auf den Trichter, vielleicht ist das nicht der Punkt, wenn man selber glücklich wird, ne?
Das ist tatsächlich oftmals so. Ich habe es im Freundeskreis tatsächlich, einen meiner besten Freunde, der hat erst eine Ausbildung zum Medizintechniker gemacht, beziehungsweise im medizinischen Bereich, im Krankenhaus, und ist jetzt den Weg als Jurist eingeschlagen. Ja. Mhm. Einfach weil er gesagt hat, okay, ja, Medizin schon irgendwo, aber ich bin eher so, weiß ich nicht, vielleicht ist es so, dass der Gedankengang, ich bin eher der Klugscheißer, ich möchte recht haben, und ist jetzt gerade dabei, seinen Juristen zu machen, aber halt mit Spezifikationen auf Medizinrecht. Mhm. Ja, und so habe ich es tatsächlich oft im Freundeskreis erlebt. Oder dass halt angefangen wurde, um später dann einen anderen Weg einzuschlagen, einfach um es als Aufbau zu haben. Ist ja oftmals bei Medizin so, dass du erst einen Zahntechniker machst, mhm. um dann über den zweiten Weg irgendwie an die Uni zu kommen, mhm. Um Medizin noch zu studieren.
Traust du deiner aktiven Zeit hinterher oder bist du froh, dass sie vorbei ist?
Es gibt Momente, da traue ich schon hinterher. Einfach weil München ist in den 2 Jahren, in denen ich da gewohnt habe, doch irgendwo schon zu meiner zweiten Heimat geworden. Einfach weil ich meinen besten Freund kennengelernt habe, mit ihm zusammen gewohnt habe und einfach weil es ja ein unbeschwerteres Leben war. Ja, ich meine, wir werden alle älter und kommen in die Realität des Lebens, wo wir dann feststellen müssen, was halt alles gemacht werden muss und dass es einfach nicht mehr so leichtfüßig voneinander geht. Von daher schon so ein bisschen. Aber am Ende des Tages, das Leben geht weiter. So hart dieser Spruch auch ist oder so nervig wie er halt auch ist. So ist das. So ist das Leben leider Gottes.
Was war denn dein schönster Moment, den du da hattest?
Oh, mein schönster Moment? Das ist, ich habe viele schöne Momente erlebt. Ich glaube, einer meiner schönsten war, wo ich wirklich angekommen bin in der Wohnung, in der Verbindung, bei den ganzen Leuten da, wo ich wirklich auch dann angenommen wurde, weil klar, am Anfang wirst du herzlich empfangen und alles, aber du bist halt noch nicht für dich selber angekommen. Und irgendwann kommt so der Punkt, wo du für dich selber ankommst. Und ich glaube, das war tatsächlich einer meiner schönsten Momente, weil ich da dann festgestellt habe, okay, aus Freunden kann schon sehr, 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 sehr gut Familie werden.
Ja. Yes. Genau. Das ist schön, wenn die zweite Familie halt entsteht. Genau. Das ist, glaube ich, bei uns fast allen, ne? Also würde ich mal sagen, im bunten Effekt.
Würde ich jetzt fast behaupten, ja.
Das ist, was ich jetzt gelernt habe, weil ich auch die Workshops weil wir die ja geben für Social Media Keilen. Das hatte ich im Vorgespräch ja erzählt, wir haben ja das Drei-Einigkeitsmodell ja praktisch. Das ist von McLean, einem Psychologen, der sagt, dass unser Gehirn ja evolutionstechnisch in verschiedenen Phasen entstanden ist und nicht geradlinig. Ja. Das ist Reptiliengehirn, das Affenhirn und der Neokortex, der uns halt zu modernen Menschen macht. Und dieses Familie ist ja genau dieses limbische System, das Affenhirn, wo wir glücklich sind. Das ist auch für Social Media Kein auch eine spannende Sache bei euch Zuhörern, genau diesen Familieneffekt, diesen Lebensbund hervorzuheben in den Posts, weil das dann wieder andere Leute zieht, weil ihr auch dann auch überzeugt sagen könnt, so, ja, das ist ja auch so. Ja. Ne? Also ich sehe das bei meinem Bund ja auch. Also wir hatten jetzt, mein Leibsohn hatte Hochzeit, da waren andere Jungs aus meiner Generation auch da. Das ist halt Familie, ne?
Also ja, klar, man ist irgendwo überall miteinander verbunden, auch wenn man jetzt irgendwo in Deutschland weit unterwegs ist und verstreut ist. Aber diese Verbindung, die geschaffen worden ist, die bleibt halt, egal wie weit man weg ist, egal wie lange man sich nicht sieht oder hört. Und sowas bleibt halt.
Was war denn dein härtester Moment?
Also der härteste Moment, fairerweise für mich, war der Moment, wo ich mein Zimmer geräumt habe, in den Transporter gepackt habe und München auf Dauer verlassen habe. Also das war wirklich so ein Moment, wo es schwierig war, weil ich zum einen nicht wusste, wo geht die Reise hin. Und zum anderen, weil ich wusste, okay, die Menschen, mit denen ich jetzt hier 2 Jahre zusammen gewohnt habe, mit denen ich 2 Jahre meines Lebens verbracht habe, die Freunde und Familie geworden sind, die werde ich jetzt erstmal auf längere Zeit nicht mehr sehen können. Einfach weil die Entfernung von, ich glaube, es sind 650 Kilometern oder sowas.
Ist was.
Ja. Das machst du nicht mal, ich fahre aus Langeweile ein Wochenende runter oder so. Ja,
ja, das ist eine Ecke. Ich habe auch Verwandtschaft in München. Die sieht man mit am wenigsten.
Ja, absolut. Ich meine, ich sehe meinen besten Freund. Wenn es gut läuft, sehen wir uns vielleicht 4, 5 Mal im Jahr. So, aber dann ist mein Geburtstag dabei, sein Geburtstag dabei, die Wiesen sind natürlich dabei, weil das einfach irgendwo trotzdem noch ein fester Bestandteil in meinem Leben geblieben ist.
Also wir trinken jetzt die Limoncello-Flaschen hier leer, dann bin ich dein bester Freund. Dann ist das nicht mehr so schwierig.
Ja, dann ich trage dich die Treppe hoch oder wie?
Du machst ja auch Bodybuilding, ne? Also das klappt ja dann auch.
Ich gebe mein Bestes. Mal gucken. Vielleicht trage ich auch einfach die Matratze runter. Glaube ich, der einfachere Weg.
Nein, mach nur Spaß. Sag mal, wie würdest du das Verbindungsleben in München beschreiben? Also sagen wir mal im Unterschied zu anderen Städten wie jetzt Bonn zum Beispiel.
Es ist auf jeden Fall, ich denke, was anderes. So, also für die, die es noch nicht persönlich erlebt haben, dann muss einfach die Mentalitäten der Menschen so grundlegend mal ja klar vergleichen. Ohne jetzt irgendwie was Wertendes zu sagen, natürlich die Leute, die in München studieren, wohnen, leben und arbeiten, die halten sich manchmal schon für ein bisschen was Besseres, einfach weil sie in München sind. Ja.
Aber wir sind doch Düsseldorf.
Ja, natürlich. Ja,
das bin ich aber irritiert.
Du hast mich nach Bonn gefragt. Du hast mich nach Bonn gefragt. Und die Mentalität.
Das habe ich halt verstanden. Ich dachte, du meinst München. So. Ach so.
Und die Mentalität ist halt was anderes. Mhm. Ja.
Die alte Hauptstadt.
So. Ist halt.
Das ist Trenchcoat, sachliche Bauten, schlechtes Wetter, genau. Regen. Nein, Spaß. Ich liebe Bonn. Ich gehe da auch immer gerne. Also früher bin ich immer sehr gerne bummeln gewesen.
Es macht Spaß, aber ich sag mal so, München ist nochmal eine andere Geschichte. Einfach. Ja, einfach weil es München ist. Ich persönlich, gut, bei mir persönlich liegt zudem noch daran einfach, dass das Bier in Bayern besser ist.
Viele sagen ja, aktiv sein heute ist nicht mehr so wie vor 10 Jahren. Das betrifft ja uns jetzt auch uns beide. Also ich kann es nicht beurteilen, weil ich bin jetzt nicht mit so vielen Aktivitates zusammen, dass ich das qualifiziert sagen kann. Würdest du dem zustimmen? Ich meine, wenn ja, was hat sich verändert? Was ist geblieben?
Also natürlich irgendwo, alles ist im Wandel. Ich meine, wenn ich jetzt mir die Jugend von heute anschaue, ist halt einfach, glaube ich, die Tatsache, dass viele von denen ja einen, ja klar, alternativen Weg eingeschlagen sind. Ja, so dass das Verbindungsleben halt immer ein bisschen weniger wird als früher. Früher gab es halt noch nicht diese ganzen alternativen Veranstaltungen, da gab es kein Fridays for Future, dass die Leute irgendwie auf die Straße gegangen sind und sich auf den Boden geklebt haben.
Findest du? Das ist ja, glaube ich, eigentlich ein großes Vorteil, glaube ich, gegen die Gen Z, dass man denen immer so sagt, dass sie so links seien oder halt.
Nein, um Gottes Willen. Also nicht alle. Ne?
Sondern dass aber auch viele sehr konservativ da sind, ne? Und da auch keinen Bock auf den Shit haben.
Ja, klar. Aber nichtsdestotrotz, die haben keinen Bock auf den Shit, aber das geht in beide Extreme. Ja. Die haben keine Lust auf dieses Hardcore, ich klebe mich auf den Boden. Gleichzeitig ist.
Ich klebe mich an den Tresen.
Genau. Das wäre vielleicht eine alternative Initiative, die man ergreifen sollte.
Mondays vor Stammtisch.
gleichzeitig suchen aber auch weniger Leute, glaube ich, einfach diese Verbindungshäuser auf. Ja, einfach weil sie über die Jahre, ich habe immer wieder mitbekommen, diese ganzen Vorurteile haben, ja, dass alle Verbindungen irgendwie recht seien, und dass da halt einfach, ja, dieser Wandel halt gerade sehr, sehr groß ist, dass das Verbindungsleben immer ein bisschen weniger wird und dass es einfach nicht mehr so gelebt wird von der neuen Generation, wie es halt vor 10 Jahren mal war.
Ja, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass halt der Social-Media-Auftritt halt bei vielen Bünden halt nicht so stark ausgeprägt ist und dass jetzt auch eine Generation ist, die halt medientechnisch halt genau mit Instagram, TikTok dann vor allem halt groß geworden ist und halt vor allem ihre Infos genau darüber zieht. Und dann haben die dann die Bünde, dann sind das so Accounts, die halt eher so einen Faces-Account-Charakter haben. Ja. Das sieht halt nicht, ne? Aber klar. Daran kann man arbeiten.
Auf jeden Fall. Und ich denke, da kannst du auch sehr gut helfen. Zum einen, klar, diese Medienpräsenz ist, glaube ich, einfach nicht vorhanden oder nicht in dem Maße vorhanden, wie es halt gebraucht wird. Zum anderen glaube ich aber auch, dass die alten Werte von früher einfach bei der neuen Generation nicht mehr ganz so präsent sind und nicht mehr ganz so wichtig sind. Also nicht bei allen.
Nee, ne? Also ich glaube aber auch, dass die Verbindung da halt auch eine Schule ist, wo auch wir, glaube ich, mit unserer Generation auch durchgegangen sind, die gerade, sagen wir mal, bei vielen dieses Wertesystem halt auch zu einem Erstkontakt haben bringen lassen. Ne? Ja. Also ich finde es mal so cool, also vor allem, wenn man in die größeren Städte geht und man lernt die Aktivitas dort kennen, dann ist ein Großteil irgendwie der Jungs schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise homogen, aber das ist von Bund zu Bund immer unterschiedlich. Aber dann gibt es dann immer die ein, zwei Aktiven, die dann immer lachend sagen, dass sie so aus einem linkssozialisierten Umfeld halt kommen und halt immer lachend sagen, dass sie eigentlich gar nicht reinpassen, aber denen es so gefällt, deswegen sie halt aktiv geworden sind. Und ich glaube, das ist halt so eine Sache, das müssen auch einige Bünde halt verstehen und sehen, dass halt diese Außenrepräsentanz halt wichtig ist. Das tut uns Verbindungswesen als Ganzes auch gut, weil je mehr Füchse und Burschen wir haben, umso höher wird auch der Anteil wieder am Studentenleben insgesamt halt und erhöht auch unsere Relevanz, weil wir dann halt nicht so ein gelebtes Nischenthema sind. Ich meine, wir bieten ja eine richtig eigene Welt, in die man halt eintauchen kann, die halt auch so weit geht, dass man nur noch Kontakt mit der Außenwelt hat, wenn man mal in den Hörsaal geht, ne?
Ja. Also. Das ist richtig. Aber ja, also vor allem den Mehrwert, den die Verbindungen halt auch einfach bieten, ist auch einfach die jahrelange Erfahrung der alten Herren. Ja, also es ist ja nicht nur schwarz und weiß, es ist ja auch dahinter, dass wenn du mal Probleme hast irgendwie mal einen Rat brauchst von einem alten Herrn, der vielleicht selber Unternehmer ist, der das Gleiche studiert hat, der seit Jahren in dem Beruf ist, dass du einfach irgendwo auch dir Tipps und Ratschläge einholen kannst und halt auch dein Wissen einfach erweiterst.
Ja, absolut. Das ist ja das Schöne am Lebensbund, dass man diesen Erfahrungsaustausch hat, dass man dann immer eigentlich jemanden findet, der auf eine gewisse Art und Weise fast einen ähnlichen Weg vielleicht gegangen ist oder halt zu einer anderen Zeit, unter anderen Bedingungen. Dann kann man von ihm lernen und fragen, was sind so Sachen gewesen, die am Anfang nicht funktioniert haben. Da kommen wir nämlich auch gleich dazu, was für Hürden du hattest, als du in das Unternehmertum geschritten bist. Lass aber nochmal kurz noch dazu kommen. Und zwar, du hast ja auch Corona noch miterlebt als Aktiver. Wie war es, plötzlich nicht mehr gewohnt, aktiv sein zu können? Was hat das mit dir, mit der Aktivitas gemacht, mit deinem Bund?
Ja, es war halt schwierig. Also irgendwo, jede Verbindung lebt davon, sich miteinander auszutauschen. Ja, die gemeinsamen Treffen irgendwo am Stammtisch, dass man sich einfach gemeinsam hinsetzt, irgendwie ein paar Bierchen trinkt, ein bisschen was zusammen isst. Es hat halt gefehlt. Ja, und das hat halt irgendwo auch ein bisschen, den Charme genommen, aber es war halt irgendwo ein wichtiger Punkt, der irgendwo nicht mehr da war und nicht mehr so gelebt.
Schlimm. Ja, ja. Also diese Zoom-Konvente.
Ja, oh Gottes Willen.
Zoom-Vortragsabende.
Ja, Zoom, irgendwelche Seminare zu halten und
whatsoever. Das funktioniert nicht.
Das ist eine Katastrophe.
Also, das funktioniert einfach nicht.
Nee, also es funktioniert auf jeden Fall nicht auf der Basis, wie es sein sollte in der Verbindung. Ja, dass man gemeinsam einfach was macht. Ja, man sitzt sich vor einen Schreibtisch, vor dem man den ganzen Tag gesessen hat, weil man gearbeitet hat oder weil man Uni hatte. Das war einfach Käse. Ja. Das war einfach schwierig.
Das war eine schlimme Zeit. Also ich finde auch, was die Politik damals da gemacht hat, auch teilweise sehr übergreifend. Also vor allem auch, wenn man dann halt so sieht, was halt empfohlen worden ist und das nicht umgesetzt worden ist. Das war eine schlimme Zeit. Hat sich dein Bund denn wenigstens von der Corona-Zeit wieder erholt?
Ich glaube schon. Also das, was ich immer so mitkriege, hat der UV in München sich doch ganz gut erholt. In der Zeit danach gab es, soweit ich weiß, einige neue Füchse, neue Gäste, ADH und die mittlerweile, glaube ich, auch alle Burschen sind. Von daher glaube ich einfach, dass das schon funktioniert hat. Klar, es war nicht wie vorher, dass man alle zwei Tage irgendwie sich ADH getroffen hat und neue Gäste mitgebracht hat, die man aus der Uni kannte oder sonst was. Aber doch schon relativ gut erholt hat und wieder auf einem aufsteigenden Ast ist.
Ist doch schön. Also da sind die Marotten aus der Zeit, sind auch wieder ausgebügelt.
Genau.
Ja, es ist halt immer eine spannende Frage, weil ich finde, die jetzige oder die Corona-Aktivität oder die Jungs, die selber noch in der Schulzeit dann halt dementsprechend Corona miterlebt haben und jetzt aktiv werden, die sind da halt auch, also das hat die schon geprägt, ne? Also das ist, ich merke es halt auch so bei den Corona-Aktivitäten, dass halt da der Bummelgedanke nicht so groß ist bei einigen, also dass sich das jetzt erst wirklich ausbügelt, dass dann jetzt wieder halt Generationen da am Tresen sind, die halt sagen, komm, lass jetzt mal in aller Selbstverständlichkeit bummeln gehen, ohne dass es irgendwie wieder noch den Faktor des Ungewohnten oder des Neuen halt hat, was halt echt bei vielen Bünden der Fall war. Und ich bin froh, dass das wieder so ist, weil ich glaube, wir als Vor-Corona-Korpus, wir haben auch so ein bisschen die gute goldene alte Zeit, glaube ich, auch noch erlebt halt. Also vor allem so die Anfang der 10er Jahre, das war eine verdammt geile Zeit, aktiv zu sein. Da ist so viel gegangen in der Zeit.
Ja, klar, also ich meine, die kennen es ja auch nicht anders. Also die jetzige Generation, ich meine, woher sollen sie es auch kennen? Mhm. Wenn Corona aktiv geworden sind, die kennen ja nicht mal spontan abends bummeln gehen, weil heute Dienstag ist. Ja, mhm. Oder dass es abends um 8 unter der Woche an der Tür klingelt und ein Couleurbummel vor der Tür steht. Das kennen die ja gar nicht. Woher sollen sie es, woher soll es für die normal sein und ja, gelebter Brauch werden, wenn sie es nie vorgelebt bekommen haben?
Absolut.
Ja.
Aber ich glaube, das hört jetzt langsam auf. Also ich bin der bester Dinge.
Ja, das ist gut.
Sag mal, ich finde es echt faszinierend, dass du aus deiner Corpo-Erfahrung heraus Unternehmer geworden bist. Wie sehen da die Parallelen aus? Und hat dich irgendwas aus dem Corpo-Leben darauf gut vorbereitet?
Ich glaube, auf so ein Unternehmertum kann einen nicht wirklich irgendwas vorbereiten. Ja, weil alles ist irgendwo spezifisch und alles muss man selber, wenn man das erste Mal sich selbstständig macht, muss man selber lernen, wie was zu laufen hat. Klar, man hat irgendwo die Parallelen aus der Corpo-Welt, nee, danke. Die Parallelen aus der Corpo-Welt, dass man eine Führungsposition hatte, sich um gewisse Sachen gekümmert hat und die auch mit einer gewissen Sorgfalt erledigen musste. Ja, also dass man auch eine gewisse Disziplin hat und Sachen einfach erledigt werden müssen. Aber ich glaube, auf das erste Unternehmen, was man gründet, kann man sich nicht vorbereiten. In keinster Art und Weise, weil man nicht weiß, welche Hürden kommen auf einen zu, welche Probleme entstehen und wie löse ich die am besten.
Ja. Genau. Ja, ist ein guter Punkt. Bin ja in einer ähnlichen Situation.
Ja, gut, bei dir ist aber schon das ein oder andere vorher gelaufen.
Definitiv, viel Erfahrung vorher gesammelt. Ich komme ja auch aus einer alten Unternehmersfamilie. Ich habe da viel
in die Wiege
schon
gelegt.
Von, ja, also nicht in die Wiege gelegt bekommen, aber halt, ja, vielleicht viel erlebt und viel gesehen. Und man weiß auch, wie es laufen kann halt. Und das ist nicht der erste Weg. Und ich bin jetzt auch froh, da selber den Weg gegangen zu sein, weil ich wäre der Erste gewesen in 5 Generationen, der da nicht irgendwie was in die Richtung gemacht hätte. Und das hätte sich echt falsch angefühlt. Also für mich persönlich. Das ist keine wertende Aussage. Wenn andere merken, so, sie wollen kein Unternehmer werden, dann ist das auch gut für die. Ne? Also
ja, klar.
Das ist ja nicht das Ideal, aber ich habe immer so diesen Ruf in mir gehabt. So, das muss mal passieren. Das hat mich auch unglücklich gemacht, das nicht zu verfolgen, muss ich sagen. Verbindungen stehen heute vor einer neuen Herausforderung. Nachwuchs, Außenwirkung, Identität. All das entscheidet sich längst auch online. Wer sich digital nicht zeigt, wird übersehen. Doch wie präsentiert man Tradition so, dass sie modern wirkt, ohne sich zu verbiegen? Corpo Content Lab gibt genau darauf die Antwort. Mit unseren Workshops Social Media Keilen und der Content Creation Meisterklasse lernt ihr, eure Verbindung strategisch, authentisch und attraktiv zu zeigen. Für mehr Sichtbarkeit, neue Mitglieder und das gute Gefühl zu wissen, was man tut. Ein moderner und professioneller Auftritt schafft Vertrauen, nach innen wie nach außen, und zeigt, dass eure Verbindung nicht in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern Zukunft gestaltet. Wir vom Corpo Content Lab erstellen euch genau diesen Auftritt. Mit einer zeitgemäßen und zielgruppenorientierten Webseite, offiziellen E-Mail-Adressen, stilvollen Semesterprogrammen, Couleurkarten, Imagefilmen und viel mehr, damit jeder erkennt, eure Verbindung lebt und hat Zukunft. Vereinbart jetzt euren Demo-Call. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Ja, am Ende des, also ich meine, probieren geht über studieren. Jeder sollte sich irgendwie so ja ausleben, wie er möchte, und Sachen ausprobieren, weil erst dann weiß man, okay, ist es das, was ich machen will? Ja, will ich in die Selbstständigkeit gehen? Will ich das Risiko eingehen?
Was gibt dir das zum Beispiel?
Bitte?
Was gibt dir das zum Beispiel? Also Unternehmer zu sein, selbstständig zu sein. Was findest du geil daran?
Ja, geil daran finde ich auf jeden Fall, dass ich irgendwo erstens weiß, für wen ich arbeite.
Für dich.
Ja, genau. Ich arbeite für mich.
Finde ich auch schön.
Es ist mein Ding, mit dem ich am Ende des Tages erstens gestalten kann, wie ich es will.
Mhm.
Ich muss mich an keinen Chef richten, nach keinem Chef richten, der sagt, das wird jetzt so und so gemacht, sondern ich mache mein Ding.
Mhm.
Ich habe eine Vision vor Augen. Ich kann selber rumspielen, sage ich jetzt mal, und ausprobieren und selber gegen die Wand laufen und feststellen, okay, ich hätte vielleicht vorher rechts abbiegen sollen. Ja. Das sind halt Fehler, aus denen man lernt.
Ups, 2 Millionen verbrannt.
Ja, genau.
Nächstes Mal früher abbiegen.
Genau. Ja, das sind so Punkte, ja.
Und
eben die eigene Erfahrung sammeln.
Ja, absolut.
Das ist so für mich der Punkt, wo ich sage, ja, da habe ich Bock drauf.
Mhm.
einfach um mich selber weiterzuentwickeln und nicht auf der Stelle rumzutrampeln.
Definitiv. Das kann ich so unterschreiben. Was ich auch schön finde an der Sache, halt, wenn man selbstständig irgendwo ist, man kann seine eigene Geschwindigkeit auch vorlegen und man kann auch selber entscheiden, wann man Dinge bearbeitet, weil du nicht irgendwie so einen mikromanagenden Manager über dir hast oder vorgesetzten Teamleiter oder sonst wie, sondern du einfach selber entscheiden kannst, wo es hingeht. Und ich finde das halt auch einfach geil, diese ganzen Strategien auszubauen, zu überlegen, was mache ich, wie komme ich jetzt bei B, also ich starte bei A, wie komme ich bei B an, welche Hürden, Hindernisse habe ich, und wir haben heute so krasse Tools zur Verfügung, mit denen wir halt uns abstimmen können und dementsprechend halt ja Ergebnisse haben, Unterstützung haben, die wäre vor 10 Jahren gar nicht möglich gewesen.
Ja, es ist Wahnsinn, was mit der Technik alles möglich ist. Extrem, gerade wenn ich jetzt so an KI denke, ChatGPT, ja, da ist eine Menge mit machbar und das ist auch wirklich irgendwo, ja, Sachen, die man sich auch zu Rat ziehen kann, wenn man mal irgendwie gerade irgendwo nicht weiß, wie es weitergeht. Aber der wichtigste Punkt für mich ist halt auch wirklich am Ende des Tages selber zu lernen. Weil wenn dir irgendjemand was vorbetet, 2 + 2 = 4, dann weißt du 2 + 2 = 4, aber dann hast du es nicht für dich selber ja erarbeitet und weißt, ja, okay, wie war der Weg dahin und wie hätte ich es besser machen können, weil du das im Nachhinein festgestellt hast, okay, ich hätte mir auch 10 Schritte sparen können, um aufs gleiche Ergebnis zu kommen, was am Ende des Tages gar keinen Unterschied gemacht hätte, sondern mir einfach nur Zeitersparnis.
Ja, vor allem also, wenn man selbstständig tätig ist, ist auch so die Gefahr von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sehr gering, weil man sich dann schon die ganze Zeit eigentlich auf die essentiellen Dinge halt vorbereitet. Ich finde auch, es macht einem auch mit allem, was, sagen wir mal, was To-Do-Listen erstellen betrifft, das umzusetzen, Prioritäten zu setzen, das finde ich halt auch cool. Also das finde ich halt schön. Das ist halt auch so, ja, ich meine, die Sache ist halt, wenn du es nicht umsetzt und nichts machst, dann sieht man das halt am Ende am Kontostand. Und und sonst sieht man es halt im Positiven auch wieder am Kontostand. Und das ist halt dann auch eine schöne Sache halt, die man dann da betrachten kann.
Das ist dann irgendwo das, ja, die Belohnung am Ende des Tages zu sehen, okay, das, was ich gemacht habe, hat funktioniert. Ja, oder zu sehen, okay, den Weg, den ich jetzt gerade eingeschlagen bin, das Experiment, sage ich jetzt mal, irgendwas umzusetzen, das hat so nicht funktioniert. Und dann noch diese Selbstreflexion zu haben, zu sagen, okay, mache ich es anders oder lasse ich das Thema so in dem Sinne ganz und fokussiere mich auf einen anderen Teil.
Ja. Ja. Also was ich halt auch schön finde, ist halt auch einfach diese Meilensteine, die man für sich erreicht. Ja. Immer diese ganz kleinen Schritte, wo man immer wieder was Neues geschafft hat. Was für mich immer, also für mich ein schöner Moment war, wo man dann halt eine Anfrage reingekriegt hat und man dann sich mit dem Firmentitel am Telefon halt meldet und ja, und dann ins Gespräch kommt und dann guckt, dass man den Kunden überzeugt und ihn an Land zieht. Und das ist eine schöne Sache. Also ich mache gerne Vertrieb, also das ist
ja gerade in dem Falle die Anfragen von Nichtbekannten sind der springende Punkt. Ich meine, wir haben alle Bekannte und Freunde, die irgendwie einen versuchen zu unterstützen. Ja. Klar, die Anfragen sind mega gut, helfen weiter. Aber sobald dann die erste Anfrage von irgendjemandem reinkommt, den man so gar nicht kennt, vorher noch nnie Kontakt mit hatte, der dann nur über 5 verschiedene Ecken von einem gehört hat, das sind so die Anfragen, wo man wirklich sich drüber freut und weiß, okay, das, was ich gemacht habe, hat Früchte getragen. Sonst hätte ich jetzt diese Anfrage nicht.
Ja, sehr geil.
Genau.
Lass uns noch ein bisschen mehr über Buschis Likörmanufaktur sprechen. Wie kamst du eigentlich auf die Idee, einen eigenen Likör zu machen? Also beziehungsweise vor allem den Limoncello, da erinnere ich mich auch noch, wie der da plötzlich existent im Raum war. Was war der allererste Moment? Was war der Funke? Warum hast du das gemacht?
Also der Funke, das war am Ende des Tages wirklich nur, was heißt eine Notlage? Es war, ja, schon fast eine Notlage, weil ich wusste am Ende, es hat angefangen 2006, glaube ich schon.
Ich nehme mal kurz was.
Ja, sehr gerne.
So. Auch noch?
Ja, natürlich. Wollen wir nicht, dass ich hier verdurste. Angefangen hat es 2006. Ich brauchte...
2006?
2006 hat es offiziell mit den... Also es ist offiziell, aber 2006 war die erste Produktion vom ersten Likör, den ich selber gemacht habe.
Warte mal, bist du 27. Wir haben 2025, das heißt, du bist 98 geboren.
97.
97 geboren. Du warst ja 8 Jahre ungefähr, 8, 9 Jahre.
Nie gesagt, dass es einfach war.
Praktisch eine andere Art von Wunderkind.
ja, da hat es angefangen, weil Weihnachten stand vor der Tür. Ich brauchte unbedingt Weihnachtsgeschenke und hatte so gar keine Ahnung. Hast du kein
Bild gemalt oder was?
Nee, genau. Und ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll. Und dank der Gegebenheiten, dass mein jetziges Grundstück halt eben früher eine Gärtnerei war, die von meinem Opa betrieben worden ist, standen halt etlich viele Obstbäume. Und da wir schon früh angefangen haben zu sagen, okay, Früchte verschwenden, das macht gar keinen Sinn, das ist absolut Verschwendung, haben wir die halt immer eingefroren.
Okay.
So, und übers Jahr verteilt halt dann immer frische eigene Früchte gegessen, aber irgendwann hat es halt, ja, absolute Überhand genommen, sodass wir die eingefrorenen Früchte dann eben zu Schnaps verarbeitet haben. So, und das war so der Grundstein, der gelegt worden ist. Und so wurde es halt dann, weil es natürlich irgendwo auch eine einfache Arbeit war anfangs, Früchte pflücken und Schnaps von machen, war es halt immer ein gern gesehenes Weihnachtsprojekt, sage ich jetzt mal. Dank der Tatsache, dass die Vielfalt bei uns auf dem Grundstück halt auch sehr, sehr groß ist und viele, ja, seltene und alte Früchte dort stehen, hat man auch immer schöne Variationen eingebracht, ja.
Das heißt, ihr habt auch noch so Obstsorten, die man jetzt nicht im Supermarkt halt findet, weil die Großplantagen halt sich auf 4 oder 5 zum Beispiel Äpfelsorten da fokussiert haben.
Genau, wir haben zum Beispiel Aronia im Garten, wir haben kernechte Blutpfirsiche, Apfelquitten, konstantinopelische und so Geschichten halt. Ja, das findest du in den seltensten Supermärkten generell. Klar, es gibt das ein oder andere Unternehmen, gerade auch die bekannten Safthersteller, die haben dann schon zum Beispiel schon mal Quittensaft oder Aroniasaft.
Dessen Familien teilweise aber auch Corpus sind.
Das ist ohne jetzt
Namen zu nennen.
Genau, Namen trifft's gut.
Ich habe aber Namen gesagt.
So hat das alles angefangen und so wurde das am Ende des Tages immer ein bisschen weiter fokussiert und immer geguckt, was kann man Neues machen, ein paar Kombinationen reingebracht und irgendwann hat es halt angefangen, dass ich unbedingt was für den Sommer haben musste. Ja, weil so ein Aronia-Likör trinkt man jetzt nicht unbedingt im Sommer.
Ist das auch schwer, oder?
Ja, es ist halt...
Mit Zimt und sowas.
Nee, nur Frucht, aber das ist halt nichts Frisches. Ja, es ist eine rote Beere, ja, wie wenn du dir irgendwie einen Heidelbeersaft trinkst. Das ist nichts, was du...
Habt ihr auch so Williamsburne gemacht, also wo die Flasche dann an den Baum schon dran war, oder?
Nee, so ist leider nicht, weil wir tatsächlich keine Birne im Garten haben. So hat es halt immer weitergetragen und ich brauchte was für den Sommer und hatte dann in der Zeit mal geschaut, okay, was kann man so klassisch als Likör, als Schnaps, sage ich jetzt mal, für den Sommer machen. Da liegt die Zitrone natürlich sehr nah, einfach durch die Frische und die Säure, die man halt dadurch bekommt. Und so habe ich halt angefangen, Limoncello zu machen. War klar.
Wachsen denn Zitronen gut bei Düsseldorf, bei Viersen?
Ja, Zitronen wachsen da leider nicht so gut, obwohl wir einen Zitronenbaum haben. Aber die Ernte ist da leider nicht so ergiebig.
Also trotz, obwohl wir geografisch in der Kölner Bucht herliegen, wo ja nochmal immer noch ein anderes Klima herrscht hat, als da wärmer.
Ja, aber nicht ausreichend.
Okay.
Nicht ausreichend dafür, ohne Gewächshaus im Garten. Das Klima passt nicht wirklich. Und so habe ich halt angefangen rum zu experimentieren. Klar, die ersten Chargen waren irgendwo ein bisschen schwierig, weil man sich natürlich irgendwo rantasten muss, weil das Rezept gab es halt nicht. So tastet man sich dann irgendwie ran und experimentiert, nimmt ein bisschen mehr Zucker, nimmt ein bisschen weniger Zucker.
Hast du auch einen weißen Kittel angehabt?
Nee, das war ganz, ganz unspektakulär in meiner Küche.
Die Öchsel gemessen, oder wie heißt das? Ne? Öchsel, ne?
Ja, genau. Ja, so hat sich das dann Ganze irgendwann ergeben. Fokussiert wurde das Ganze dann am Ende des Tages, als ich ein Jahr hatte, wo es, ja, schon ein bisschen mehr Limoncello war, den ich am Ende des Tages produziert habe und ich einfach gesagt habe, ich muss das ganze Ding auf offizielle Schiene packen, ja, weil ich stecke da so viel Geld rein und verschenke die ganze Zeit Flaschen, die wirklich gut und gerne angenommen werden. Warum verkaufe ich den Scheiß nicht? Ja.
Ja.
Win-Win-Situation für alle. Alle kriegen ihren Limoncello.
Ein paar Flaschen gehen, aber dann wird es halt gewerblich. Ne? Da brauchst du einen Schein.
Genau, da brauchst du einen Schein und da musst du dich dann halt einfach selbstständig machen.
Aber warum, was ich mich halt frage, ist, viele gründen halt mit Partnern. Aber warum hast du dich denn dann entschieden, ich mache das trotzdem alleine weiter?
Ja, eine ganz einfache Geschichte. Ich bin nicht so der Gruppenmensch. Also ich mache gern und viele Sachen alleine, weil ich erstens dann die Hand drüber habe, sage ich jetzt mal, und selber entscheiden kann, okay, ich gehe jetzt rechts lang, ich gehe jetzt links lang.
Mhm.
Klar, fehlt es in manchen Situationen, dass man sich irgendwo mal vielleicht austauscht und vielleicht andere Sichtweisen auf gewisse Vorhaben irgendwie bekommt und gewissen Input halt einfach nicht hat. Aber dafür hatte ich dann tatsächlich meinen Vater, seines Zeichen Koch, der dann doch irgendwo einfach aufgrund der Tatsache, dass er viel um die Welt gereist ist, immer wieder die Ideen zum Teil mit reingebracht hat und einfach so ein bisschen zusätzlichen Input gegeben hat, wo ich dann selber vielleicht nicht unbedingt dran gedacht habe.
Wie war dann die Anfangsphase? Gab es Momente, in denen du dachtest, oh, das ist eine richtig blöde Idee, was ich hier gemacht habe?
Ja, natürlich. Also ich glaube, diese Momente hat irgendwie, glaube ich, jeder Unternehmer, der sich gerade selbstständig macht oder sich gerade selbstständig gemacht hat. Einfach weil man natürlich irgendwo von heute auf morgen von einem Berg Arbeit steht und vielleicht einfach irgendwann nicht mehr weiß, wohin. Wenn man einfach erstens von der Masse von den Aufgaben und von den Sachen, die gemacht werden müssen, erschlagen wird.
Ja, das habe ich auch gemerkt.
Es
ist so im Kopf, ist es ja, ich muss jetzt noch das kurz machen und das und das und das. Aber es ist halt sehr komplex dann bei der Umsetzung. Es dauert dann halt auch einfach.
Es dauert ewig zum Teil und vor allem hast du es nicht so wie im normalen Job, wo du das Büro verlässt und deinen Kopf wieder frei hast, weil es nicht deine Firma ist.
Nee.
So, weil es dir einfach völlig egal ist. Ich habe meinen Job getan für heute, fertig aus, ich habe jetzt Feierabend. Ja, das hast du als Selbstständiger nicht. Du hast nie Feierabend.
Ja, also ich merke auch gar nicht, dass es Wochenende eigentlich gibt. Also das ist,
merkst du gar nicht.
Ich finde es aber auch nicht schlimm, weil du hast ja nicht diesen 40-Stunden-Tag, so, also in dem Sinne halt. Ne? Und das ist ein anderer Unterschied, weil du halt auch manchmal halt auch arbeitest, wie du gerade drauf bist, vor allem wenn du kleiner und am Anfang bist. Und,
aber du hast halt immer was im Kopf. Du weißt immer im Hinterkopf, das und das muss noch gemacht werden.
Mhm.
Hier muss ich noch justieren, das muss ich anpassen. Du hast am Ende des Tages keine freie Minute.
Mhm.
So, weil du weißt, entweder irgendwas ist immer zu tun.
Mhm.
Ja, es ist ja nie so, dass du sagst, okay, ich habe alles erledigt. Ja.
Nee,
du hast immer irgendwas zu tun. Und so hast du keine, also gedanklich keine freie Minute am Ende des Tages. Ja. So, das heißt, du hast immer den Gedanken, okay, war das jetzt wirklich das Richtige? Lohnt sich das am Ende des Tages, was du hier machst, oder ist das jetzt gerade irgendwo verschwendete Zeit? Und das ist natürlich immer einer der schwierigen Momente. Ne?
Was war denn so dein größtes Learning, also aus diesen Punkten heraus?
Also das Größte.
Also etwas, was du vielleicht auch in so einem Gründerhandbuch vielleicht auch nicht findest.
Ja, okay, das ist natürlich schwierig, weil ich glaube, die meisten Gründerhandbücher sind wirklich schon sehr, sehr umfangreich. Aber das größte Learning, was ich aus der gesamten Gründungszeit hatte, ist einfach, hab die Eier und mach's. Ja, denk nicht drüber nach, was wäre wenn, weil das bringt dir am Ende des Tages einen Scheiß.
Mhm.
Mach's einfach. So. Am Ende des Tages.
Frag nicht um Erlaubnis.
Genau, frag nicht um Erlaubnis. Mach's einfach. Mach's so, wie du denkst. Entweder du fällst auf die Schnauze und lernst raus, okay, hätte ich nicht machen sollen.
Mhm.
Ja, oder du stellst fest, okay, war eine gute Idee. So hätte ich, die Zweifel hätte ich gar nicht gebraucht. Ja.
Mhm.
Das sind immer so die Punkte, wo ich sage, hey, mach, scheißegal. Ja, und wenn du, ich sag mal, weiß ich nicht, ein Tausender oder in der Anfangszeit ist es ja noch nicht so viel, oder keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro verbrennst, wenn du das Geld hast, ohne Probleme, ey, mein Gott, dann ist es so.
Mhm.
Ja, entweder ist es weg, dann hast du einen großen Learning-Punkt rausgezogen, wie du es nicht machst.
Mhm.
Ja, hast du ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Oder du siehst halt einfach die Ergebnisse und siehst, okay, eine gute Idee. Sollte ich öfters machen oder hätte ich mit mehr Geld machen sollen.
Ja, absolut. Ein Tipp, den ich dir auch, glaube ich, geben kann, ist, frag nicht Leute um Rat, die diesen Weg überhaupt gar nicht gegangen sind. Ne?
Das ist das Wichtigste.
Das ist auch so ein Punkt. Ne? Die können ja gar nicht beurteilen, was da los ist.
Keine Ahnung.
Ne? Also so, das ist so, wenn die nicht diese Angst hätten, die sie halt oft so zurückhält, dann würden die das auch machen. Und das ist auch, was ich mit Corpo-Meme oder Corpo-Talk dann auch gemacht habe. Also einfach machen, wie du gesagt hast. Ne? Nicht gucken, irgendwie schauen, darf ich das jetzt, sondern einfach mal ausprobieren und
vor allem,
das klappt ja dann auch vielleicht am Ende.
Eben, erstens das und zweitens vor allem auch nicht gucken, was andere machen.
Ja.
Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, nicht zu gucken, okay, anderes Unternehmen, ähnliche Geschichte, was machen die gerade, soll ich das auch machen? Das ist Bullshit. So, weil am Ende des Tages zwängst du dich wieder in so eine Form rein, der Masse hinterherzulaufen. Ja, und vielleicht funktioniert der Weg gar nicht bei dir.
Ja.
So, mach so, wie du denkst, was für dich richtig ist. So, wo dein Bauchgefühl sagt, hey, das ist eine coole Idee.
Mhm.
Da stehe ich hinter, ohne große Probleme und nicht einfach Copy-Paste von irgendwelchen anderen Unternehmen.
Ja. Sei du selbst. Find deine eigene Identität.
Genau.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Wo siehst du denn Buschis Likör in 5 Jahren? Was ist dein Traum?
Mein Traum, also ich bin schon zurzeit dabei, meinen Garten weiter auszubauen mit spezifischen Obstsorten, sodass ich da halt einfach auch irgendwo
Geil, du hast ja direkt so einen unfairen Vorteil, wie man das ja nennt, indem du halt deine kleine Obstplantage selber zur Verfügung hast.
Ja, mehr oder weniger, genau. Das ist ganz vorteilhaft. Und der Vorteil war, dass mein Vater diese ganzen Obstsorten schon früher sehr, sehr fokussiert hat und auch so seltene Obstsorten. Ich glaube, wir haben 2 Elsbeeren im Garten. Für diejenigen, die sich ein bisschen auslernen, Elsbeere, sehr, sehr seltenes Obst, was tatsächlich nicht immer Früchte trägt, dementsprechend sehr, sehr, sehr begehrt ist. Das ist halt einfach der Vorteil, dass mein Vater eben als Koch schon gesagt hat, okay, komm, wir müssen die alten Obstsorten retten, sodass man da halt auch einfach schon vor 10, 15 Jahren den Weg irgendwo mehr oder weniger eingeschlagen ist, sodass ich in den nächsten Jahren hoffentlich dann daraus profitieren kann.
Mhm.
Ja, mein Traum ist es natürlich am Ende des Tages zu sagen, ich mach da ein riesen Unternehmen draus.
Oder du machst das platt und machst Asphalt drüber und dann hast du kannst du das als Parkplatz vermieten.
Genau,
dann
mach ich mein Parkhaus draus.
Ja, geil, ist doch schön.
Genau, das ist so der Plan.
Ist auch, glaube ich, auch ein Tipp für die Jungs, die jetzt überlegen, Unternehmer zu werden. Macht euch Überlegungen, wo wollt ihr in einem Monat, in 3 Monaten, ja, 6 Monaten, in einem Jahr, in 3 Jahren, 5 Jahren oder vielleicht auch in 10 Jahren dann halt stehen.
Genau, macht euch einen Plan, was so eure Ziele sind, was ihr in 3 Monaten erreicht haben wollt. Das heißt, sagt ihr, ich will in 3 Monaten die Website stehen haben, ich will in 3 Monaten offizielles Gewerbe angemeldet haben, ich will den ganzen Papierkram erledigt haben. Setzt euch gewisse realistische, vor allem Deadlines, um gewisse Sachen zu erfüllen. Und macht euch ein Whiteboard zum Beispiel.
Ja, also was du jetzt gerade gesagt hast, so mit der Anmeldung und so weiter, ich muss sagen, in dem Moment, wo ich die Steuernummer hatte, hat sich das Ganze so immer weniger als Hobby angefühlt. Ne? Also das ist auch ein schöner Moment.
Sobald das Schreiben vom Finanzamt kommt, Herr Busch, hier ist Ihre Steuernummer, ist so der Moment, wo es wirklich auf dem Papier dann auch real geworden ist.
Ja. Das kann man, glaube ich, wenn man es nur erzählt bekommt, nur unterschätzen. Also das ist eine schöne Sache. Sag mal, wenn dein Likör ein Corpo wäre, wäre der ein Fuchs, ein Bursche, ein alter Herr und warum?
Ja.
Ein Fink.
Schwierige Frage. Was wäre es? Also ich würde fast behaupten, es kommt auf den Likör an. Ja, also ich habe ja viele verschiedene und ich würde jetzt behaupten, den wir beide hier gerade trinken, unseren Citrus Passion Fusion, das ist so der Fuchs, ja, der gerade so, passt auch farblich gesehen schon ganz gut, das ist so der Fuchs, der gerade irgendwie ja seine süße Mische noch trinkt, gerade irgendwo vom Abi kommt und früher immer nur seine Mischgetränke da getrunken hat. Ich glaube, das ist so der Fuchs. Und wenn wir dann so in die...
Bin ich da kleben geblieben.
Ja, es ist manchmal nicht schlimm. Jung bleiben. Und dann haben wir halt so Sachen, wir haben jetzt hier zum Beispiel noch so ein kleines Experiment von mir. Wir haben hier eine weiße Grapefruit mit pinkem Pfeffer gemischt. Das geht dann schon in die Richtung, wo ich sage, okay, da haben wir den Burschen, der schon ein bisschen irgendwo, ja, schon von dem süßen Zeug weggekommen ist, aber immer noch irgendwo ein bisschen was Süffiges haben möchte.
Mhm.
Die klassischen alten Liköre, wenn ich jetzt so eine Mispel angucke, eine Aronia oder eine Apfelquitte, dann ist das so ein typischer alter Herr, der dann abends nur noch irgendwo genüsslich sein Likörchen trinkt, so nach dem Essen. Und der es einfach nur trinkt, um es zu genießen und nicht, um sich einen reinzukacheln.
Sehr schön. Du bist ja auch heute nicht alleine gekommen, sondern du hast auch ein Gewinnspiel mitgebracht.
In der Tat.
Was gibt's zu gewinnen und was müssen unsere Hörer tun, um dabei zu sein?
Eigentlich relativ simpel. Zu gewinnen gibt's viermal je eine Flasche von meinem Limoncello. Die Sorte darf sich sogar selbst ausgesucht werden. Und was dafür zu machen ist, ist eigentlich auch relativ simpel. Mit diesem Podcast gibt es einen Instagram-Post.
Genau.
Möglichkeit 1 zu gewinnen ist natürlich sowohl dem Laberlümmel als auch mir auf Instagram zu folgen. Bin natürlich verlinkt.
Also wir werden einen Collaboration-Post rausbringen, wo genau. Du mit drin bist. Und dann werden zwei Flaschen darüber verlost, wenn man in den Kommentar reinschreibt und Leute, glaube ich, verteckt.
Nee, Leute vertecken lassen wir weg, da hat eh keiner Bock drauf. Hauptsache, ihr folgt dem Laberlümmel und ihr folgt Buschis auf Instagram, ja, und schreibt einfach rein, welche Sorte ihr gerne haben möchtet. Ja, die verschiedenen Sorten sind klar den Klassiker. Wir haben den Citrus Passion Fusion und wir haben eine weiße Grapefruit. So, schreibt es in die Kommentare, was ihr gerne haben möchtet. Und die ersten zwei Flaschen werden darüber verlost. Und die zweiten Flaschen werden verlost. Wir machen eine Liste. Ich glaube, was müssen wir alles reinschreiben? Ich glaube, den Namen, E-Mail-Adresse.
Genau, also wir machen die zweiten zwei Flaschen, die werden über Google Docs Form halt ausgelöst. Da müsst ihr euch einfach eintragen. Aber das werdet ihr alles bei Instagram ja mitbekommen. Und dann einfach dran teilnehmen, Spaß haben. Und dann werden wir mit dem Zufallsgenerator dort die Leute auswählen.
Genau. Das sind so die beiden Möglichkeiten zu gewinnen. Und ich wünsche allen viel Glück, sodass ihr dann zum Sommer hin die perfekte Flasche schön genüsslich ADH, wobei ADH ist mit genüsslich ein bisschen problematisch.
Gönnt. Einfach gönnen.
Einfach gönnen. Einfach mal ein bisschen was reinstellen bei.
Einmal im Leben mal dabei sein, ne?
Genau.
Das wäre schön.
Einmal dabei sein. Dabei sein ist alles.
Ja, kommen wir jetzt langsam mal zum Abschluss. Wenn du einem jungen Burschen heute einen Rat geben könntest, etwas, das du selbst damals gerne gewusst hättest, was wäre das?
Denk nicht zu viel drüber nach. Mach einfach das, was dir Spaß macht. Ja, denk nicht drüber nach, was andere denken, weil am Ende des Tages entweder die Leute kennen dich und wissen, wie du bist, oder die Leute kennen dich nicht und dann kannst du den Leuten auch herrlich egal sein, wie du bist und was du tust.
Sehr schön. Eine allerletzte Frage habe ich noch an dich. Was willst du, dass Leute, die diese Folge hören, am Ende unbedingt über dich und deine Reise mitnehmen?
Ja, sei mutig, ja, trau dich Sachen zu machen, auch wenn sie vielleicht was in diesem Fall Spezielleres sind, einfach zu machen. Trau dich, was auch immer dich glücklich macht, was immer dir Spaß macht, einfach zu fokussieren, weil nichts ist besser als dich selbstständig zu machen mit dem, was dir Spaß macht, weil dann ist es keine Arbeit. Ne? Dann ist auch eine 60-Stunden-Woche egal, solange es dir Spaß macht und dein Ding ist, arbeitest du auch 60 Stunden und mach nichts, was dir am Ende des Tages nicht Spaß macht, sondern nur in deinen Augen irgendwie für den Geldbeutel ist.
Wahre, schöne Worte. Jonathan, vielen Dank. Schön, dass du hier warst. Es war ein unfassbar schöner Talk mit dir. Hat mir große Freude gemacht.
Auf jeden Fall. Hat sich gelohnt, das Jahr zu warten.
Sehr schön. Und ihr da draußen, geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern. Das ist auch schön. Ciao. Bevor wir die Folge für heute schließen, noch ein persönliches Wort. Warum hören wir Podcasts? Weil wir nach Geschichten suchen, die uns bewegen, nach Gedanken, die uns weiterbringen und nach Menschen, die uns verstehen. Laberlümmel, der Corpo-Talk ist mehr als ein Podcast. Er ist der Anfang einer Bewegung. Wir Kooperierte, die etwas verändern wollen. Die wissen, die Welt da draußen versteht uns oft nicht. Aber hier tun wir es. Und wenn du mehr willst, mehr Tiefe, mehr Austausch, mehr wir,
Dann werde Teil unserer Community auf Patreon. Kein Algorithmus, kein Lärm, nur echter Dialog. Dort erwarten dich exklusive Inhalte, Videointerviews und der direkte Austausch mit uns Hosts und den engagiertesten Hörerinnen und Hörer. Wenn du glaubst, dass Gemeinschaft heute wichtiger ist denn je, dann komm zu uns. Den Link findest du in den Shownotes. So Leute, macht es gut.